Ich möchte in dieser Abendstunde mit der Hilfe Gottes über eine ernste und ansteckende Krankheit sprechen. Mir liegt es schon seit einigen Jahren eigentlich auf dem Herzen und ich empfand auch heute darüber zu sprechen. Die Krankheit ist unter den Menschen sehr verbreitet, aber sie hat auch im Werk Gottes für großen Schaden gesorgt, wenn wir auch in die Vergangenheit blicken. Und wir müssen sagen, dass diese Krankheit auch unter uns zu finden ist. Und es ist ein schwacher Trost, wenn ich sage, dass es diese Krankheit schon immer gab. Wir lesen von ihr im Alten Testament, im Neuen Testament, in den Briefen. Aber nur weil es die schon immer gab, heißt es nicht, dass es in den Augen Gottes in Ordnung ist, sondern Gott nimmt auch ganz klar Stellung dagegen. Und mein Gebet ist doch, dass wir doch aufmerken möchten, dass wir uns Gedanken darüber machen, gern auch zu Hause. Und ich wünschte mir wirklich, dass es uns eine Hilfe wäre und ich weiß, dass Gott sich das auch wünscht. Eine der Bibelstellen finden wir in Lukas 18, in den Versen 9 bis 14. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Hier ist die Rede von Jesus. Dann sagte er zu einigen, die sich einbildeten, gerecht zu sein, und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen in den Tempel hinauf, um zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Aber der Zöllner stand etwas entfernt, wollte auch die Augen nicht zum Himmel aufheben, sondern schlug an seine Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also in diesem Gleichnis geht es eigentlich, wenn man es genau nimmt, um vier Personen. Es geht einmal um einen Pharisäer, es geht um einen Zöllner, es geht um den allwissenden und gerechten Gott und es geht um uns als Beobachter. Und wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen, hier vor allem die zwei Hauptpersonen, den Zöllner und den Pharisäern, müssen wir sagen, dass es scheint so, sie haben eigentlich gar nichts Gemeinsames. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie in das Haus Gottes kommen, um zu beten. Aber ansonsten sind sie absolut unterschiedlich. Wenn wir uns erst den Pharisäer anschauen, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, gerecht, das Ansehen war da unter den Menschen, das Äußerliche wird auch alles gestimmt haben. Er hatte ein sicheres Auftreten. Er beteiligte sich am Gebet. Er kannte sich im Wort Gottes aus. Er war bewandert darin. Er war geschult. Er hatte ein sicheres Auftreten. Einen guten Ruf hatte er auch. Und wir sehen auch in dem Gleichnis, dass er Gott auch wirklich dienen wollte. Er kam in das Haus Gottes, er nahm den Weg auf sich, er nahm sich die Zeit und er betete auch, er beteiligte sich am Gebet. Und weiter hieß es hier, dass er sogar zweimal in der Woche fastete und den Zehnten gab. Und wenn wir das so betrachten, müssen wir sagen, vorbildlich. Alles in Ordnung, auch was er hatte, sah er nicht als selbstverständlich an. Er dankte Gott, dass er ihm geholfen hat, dass er nicht so war wie die Sünder, wie die Räuber, die Ehebrecher. Also er war auch dankbar gegenüber Gott. Der andere Mann, er war ganz anders. Er war ein Zöllner. Er gehörte zu den Menschen, der von allen verachtet wurde. der teilweise glühend gehasst wurde von den Menschen. Er gehörte zu den Blutsaugern, zu denen, die einem das Geld aus der Tasche zogen, die einen betrogen und übervorteilten, wo sie nur konnten. Er war ein Zöllner. Er war auch nicht so wortgewandt und konnte nicht so gut reden wie der Pharisäer. Und es steht hier, dass er auch etwas abseits war. Ihm war bewusst, dass er nicht vollkommen ist. Er sah sich nicht auf einer Stufe mit diesem Pharisäer. Er konnte ja nicht neben diesem feinen Mann stehen und beten. Und er scheute auch den Kontakt und er war sich auch seines Versagens durchaus bewusst. Und er konnte nicht nach oben schauen zum Himmel. Er konnte nur leise murmeln: Herr Gott, sei mir Sünder gnädig. Für die heutige Abendstunde wurde mir aber eine Aussage wichtig, die der Pharisäer in seinem Gebet äußert. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Und wenn wir das so lesen, das ganze Gleichnis, dann merken wir, dass Jesus diese Einstellung mit diesem Gleichnis verurteilt. Er findet es nicht in Ordnung. Durch diese Aussage wird klar, dass der Pharisäer sich für etwas Besseres hielt. Er war angesehen, er war jemand, man kannte ihn, er kannte sich aus im Wort Gottes, er hatte mehr Erfahrung, er konnte besser beten und man sah auf zu ihm und natürlich stand er weit höher wie dieser Mann, wie dieser Zöllner. Und für ihn war es ganz klar, das ist ein Gottloser. Ganz klar, dieser Mann, der neben ihm stand und versuchte zu beten, das ist ein Gottloser. Und er fällte über ihn ein Urteil. Und mehr noch, es heißt hier, er dankte Gott, dass er nicht so ist wie die Ehebrecher, wie die Mörder und wie dieser Zöllner. Und stellte damit den Zöllner auf eine Stufe mit den anderen und vergaß dabei, dass das, was er selber hat und was er selber ist, Gnade von Gott ist. Und dass auch vor Gott kein Ansehen der Person gilt, die Krankheit des Richtens, die sich wie eine Seuche verbreitet hat, der Richtgeist. Und auch wir haben damit zu tun. Und es hieß vom Zöllner, er ging gerechtfertigt nach Hause. Im Gegensatz zum Pharisäer, der sich schuldig gemacht hat. Und wir sagen, für uns als Beobachter, was für eine überraschende Wendung. Das konnte man doch nicht erwarten. Und wir sehen, dass die Beurteilung dieser Lage durch den Pharisäer ganz anders war wie die Beurteilung Gottes. Es hat sich nicht gedeckt und wenn der Pharisäer das Urteil gehört hätte von Jesus, dann hätte er mit Sicherheit den Kopf geschüttelt und wäre hingegangen und hätte gesagt, da stimmt was nicht, du übersiehst was oder auf jeden Fall hast du nicht recht geurteilt. Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dadurch bringt Jesus auch zum Ausdruck, was im Herzen eigentlich passiert, wenn man den anderen verurteilt. Ich bin besser wie der andere. Ich stehe höher, weil ich würde ja niemals irgendjemanden verurteilen, der so ist wie ich. Und ich würde auch nie jemanden verurteilen, der besser ist wie ich oder über mir stehen würde. Aber weil der andere unter mir steht, darum kann ich ihn verurteilen. Der andere redet nicht recht, aber ich rede recht. Der andere handelt nicht richtig, aber ich handle richtig. Und das Urteil ist in den eigenen Augen immer richtig. Und zwar zu 100% und immer gerecht. Und der Pharisäer, der war sich auch vollkommen überzeugt, für ihn kam das gar nicht in Frage, dass er hier mit seinem Urteil vielleicht falsch liegen könnte. Sondern er war sich absolut sicher, dass die Lage so ist, wie er sie einschätzt und dass der Mann, der neben ihm stand, dieser Zöllner, ihm gleichwertig wäre, das ist absurd, kann gar nicht sein. Und aus der Dankbarkeit gegenüber Gott entwickelte sich Hochmut. Die Dankbarkeit gegenüber Gott: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Räuber, wie die Ungerechten, wie die Ehebrecher, dass du mich bewahrt hast, dass du mich erlöst hast, dass du mich reingemacht hast. Und der Hochmut: Danke, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Und mir wurde das in der Vorbereitung erst so wirklich bewusst, wie dicht Dankbarkeit und Hochmut beieinander liegen. Und es sollte doch für uns auch eine Warnung sein. Paulus sagte mal: Wenn ich alle Erkenntnis hätte, und ich denke, unter uns ist niemand, der für sich beansprucht, alle Erkenntnis zu haben. Aber wenn wir davon ausgehen würden, dass wir alle Erkenntnis hätten und wir wüssten alle Geheimnisse, aber wir hätten die Liebe nicht, so wäre das alles umsonst. Es wäre nichts nütze. Die Liebe allein, sie vermag, den anderen höher zu achten wie sich selbst. Die Liebe allein vermag, dem anderen zu vergeben und zu vergessen. Die Liebe allein vermag, über die Mängel, die der andere an sich hat, die Eigenarten darüber hinwegzusehen. Und die Liebe allein vermag, auch die Fehler zu vergeben. Wohlgemerkt, ich spreche von Fehlern und nicht von Sünde. Und hätte der Pharisäer die Liebe Gottes im Herzen gehabt, dann wäre er nicht fähig gewesen, diese erniedrigenden Worte über den Zöllner auszusprechen. Und ich dachte so, Jesus erwähnte mal von den Pharisäern, dass sie gern an den Ecken standen und laut beteten, dass sie gehört wurden. Mag sein, dass sie hier sogar laut gebetet hat, dass der Zöllner ihn auch noch gehört hat und wie demütigend für den anderen. Stattdessen hätte er hingehen können, hätte sich freuen können, dass da jemand ist, der sich für Gott interessiert, der nach Gott fragt, dass da jemand ist, der sich an Gott wendet, der die Versammlungen besucht, dass da jemand ist, und er hätte hingehen können, hätte sagen können: Lass uns zusammen beten. Oder er hätte hingehen können und sagen: Lass mich für dich beten, oder ich will für dich beten. Das heißt, der Zöllner, er war gerechtfertigt. Und wir müssen sagen, eigentlich hätte der Pharisäer ihn als Bruder ansehen müssen. Er war gerechtfertigt vor Gott und er hätte ihn als Bruder ansehen müssen. Aber weil ihm die Liebe im Herzen fehlte, konnte er ein Urteil über ihn fällen. Was sagt eigentlich Gott dazu, wenn wir andere richten? Lasst uns Matthäus 7 lesen. Matthäus 7, die Verse 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Vielleicht sollte ich hier kurz auch erwähnen, nochmal: Es geht nicht darum, nicht über die Sünde zu richten. Sünde ist Sünde, und darüber, es soll nicht so sein, dass wir Sünde gutheißen, dass wir da die Augen verschließen, soll alles laufen, wie es ist, ich sehe nichts. So ist es nicht. Sondern es geht darum, den anderen zu richten, den Nächsten, Bruder und Schwester. Und es heißt hier so ganz klar: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich habe alle Übersetzungen durchgeschaut, ich habe nichts anderes gefunden. Es heißt überall so. Wir können es nicht wenden. Wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Und es ist eine Warnung Gottes. Und vielleicht mag man es leugnen und man sagt: Ich urteile nach dem Wort Gottes. Aber oftmals ist es doch der eigene Maßstab, nach dem man urteilt. Und wie dieser Pharisäer, der doch fest überzeugt war, dass sein Urteil richtig ist, sein Maßstab ist richtig. Und Jesus verbindet das Gebot mit einer Warnung: Wir sollen nicht richten, sonst werden wir einmal gerichtet. Wir sollen vergeben, wir sollen nicht den anderen messen, sonst werden wir gemessen werden, einmal, wenn wir vor ihm stehen. Und das ist doch ein ernstes Wort, das ist nichts, wo man so geschwind darüber hinweglesen kann. Da muss man doch schlucken und erstmal innehalten, ein ernstes Wort. Und das Schlimme an dieser Krankheit ist, dass sie oft mit Blindheit verbunden ist, eine Nebenwirkung. Es ist doch kein Problem, denkt man, wenn Gott mich mal so richten wird, wie ich richte, weil mein Urteil ist ja richtig. Aber wie leicht das daneben gehen kann, sehen wir bei dem gelesenen Gleichnis. Wir wollen die Parallelstelle aufschlagen aus Lukas 6. Da heißt es noch etwas anders. Lukas 6, Vers 37. Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Vergebt, dann wird euch vergeben. Also auch hier, wir sollen nicht verurteilen, wir sollen nicht richten, aber stattdessen, was sollen wir tun? Wir sollen vergeben. Und die Frage ist ja, was sollen wir denn vergeben eigentlich? Wenn wir jetzt auf den Pharisäer und den Zöllner zu sprechen kommen, was soll denn der Pharisäer dem Zöllner vergeben? Der Zöllner hat ihm doch überhaupt nichts getan. Der Pharisäer sollte dem Zöllner vergeben, dass der Zöllner nicht so ist wie er. Er sollte ihm vergeben, dass er so ist, wie er ist. Er sollte ihm vergeben, dass er unter ihm stand, anscheinend. Er sollte ihm seine Schwächen vergeben, seine Eigenarten. Das sollte er ihm vergeben. Und er sollte ihm vergeben, dass er nicht seinen Vorstellungen entsprach. Das sollte er ihm vergeben. Seht, wir sprechen hier nicht von der Welt. Wir sprechen hier von Brüdern und Schwestern. Sie gingen beide in das Haus Gottes. Sie beteten gemeinsam zu Gott. Und der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Er war ein Kind Gottes. Und wir lesen von Jesus, dass er sagte das zu denen, die ihm nachfolgten. Weil da einige waren, die sich für besser hielten wie die anderen und die anderen verurteilten. Also er sagte es zu Menschen, die ihm nachfolgten. Er sagt es zu uns. Achte den Nächsten höher wie dich selbst. Das ist doch genau das Gegenteil von verurteilen. Wenn wir den Nächsten höher achten wie uns selbst, dann ist man füreinander da. Man redet gut übereinander. Man denkt gut übereinander. Man verteidigt einander. Man ist füreinander da. Man schätzt den anderen. Warum sollen wir nicht urteilen? Weil wir Menschen sind. Weil wir kurzsichtig sind und weil wir nur sehen, was vor Augen ist. Lasst uns dazu eine Bibelstelle lesen aus 1. Samuel. 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sagte zu Samuel: Sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs an, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Also Samuel sollte einen neuen König salben anstelle des Saul, der abtrünnig geworden war. Und er wurde von Gott zum Haus Isais geführt. Und dann sah er den Eliab, den ältesten Sohn, stark, groß. Wir hörten auch am letzten Mittwoch kurz davon, das war er. Das war der Mann, der geborene Anführer. Das war der Mann, den Gott erwählt hat. Aber Gott sagt, ich habe ihn verworfen. Und das war eine Lektion für Samuel. Es ist eine Lektion für uns. Und ich fand es so interessant, was hier steht, was Gott sagt über sich. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Können wir uns mal auch zu Hause vielleicht darüber Gedanken machen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Und jetzt, worauf schaut denn ein Mensch? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Klar, das ist wahr. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Er sieht, wie der andere sich verhält, was der andere redet, wie der andere sich gibt, wie er sich kleidet. Er sieht, wenn der eine irgendwas tut, was für Auswirkungen hat das, was zieht das nach sich. Er sieht, was vor Augen ist. Aber das Auge, es sieht nur Bilder. Es sieht, was vor Augen ist, und es gibt so ein Sprichwort, der Schein trügt. Und sowas kann wirklich sein, dass etwas Wahres dran. Vielleicht einige Beispiele, damit uns das klar wird. Wir sehen einen Mann, der einen anderen nimmt und ins Wasser wirft. Der will den ertränken. Wir verurteilen diese Tat. Böse. Aber wir sehen nicht, dass die Kleidung des einen Feuer gefangen hat. Und dass ein Freund ihn ins Wasser wirft, um das Feuer zu löschen. Wir sehen, wie ein Mensch dem anderen den Stuhl wegzieht und er fliegt hin. Wie kann man so gemein sein? Wie kann man so etwas tun? Vielleicht sogar noch einer älteren Person. Aber wir sehen nicht, dass er dem anderen zwar den harten Stuhl weggeschoben hat, aber er wollte ihm den weichen Sessel hinschieben. Aber er war zu langsam, er war ungeschickt. Und es ist daneben gegangen. Ein Beispiel in die andere Richtung. Ich habe vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, vielleicht haben wir es auch gelesen, ein Mann, ein Arzt in Skandinavien. Er wurde von der Polizei gefangen genommen, weil er eine Frau entführt hat, gefangen gehalten hat. Und als das seine Nachbarn hörten, seine Familie hörte, seinen Chef hörte, seine Kollegen hörten, sie waren entsetzt. Das kann nicht sein. Wir kennen den Menschen, ein guter Mensch, immer ein Vorbild, hat sich immer korrekt verhalten, es gab nichts zu beanstanden. Und dann so etwas, das hätte niemand vermutet. Wir sehen, was vor Augen ist, wir sehen Bilder, aber der Herr, er sieht das Herz an. Und Gott sei Dank, er sieht das Herz, er sieht in das Innerste, er sieht die Beweggründe, die Gedanken, er sieht die Einstellung, er sieht die Motive und wir sehen das nicht. Und weil Gott dies alles sieht, ist er in der Lage, die ganze Situation richtig und gerecht zu beurteilen und sieht auch wirklich, wie es ist. Wir sehen Bilder und hinzu kommt, dass wir selber nicht vollkommen sind. Und dass wir selber nur eine gewisse Erkenntnis haben. Es gibt niemanden, der eine vollkommene Erkenntnis hat hier auf Erden. Wir haben eine gewisse Erkenntnis. Wir beten, der Herr führt uns weiter durch sein Wort, dass wir hören, dass wir lesen. Er redet zu uns durch Erlebnisse, was wir in Lagen, wo wir hineinkommen. Wir lernen dazu, den einen führt er in der Richtung etwas weiter, schenkt hier mehr Erkenntnis. Der andere hat sich mit einem anderen Thema beschäftigt. Gott schenkt hier mehr Erkenntnis. Also wir haben einen gewissen Grad an Erkenntnis und jeder, der aufrichtig Gott dient und sich öffnet für das Wirken Gottes, der hat es erlebt. Ich hatte von etwas eine Meinung. Ich war überzeugt, das ist richtig. Ich habe das so erkannt. Und manchmal Jahre später stellen wir fest, es ist doch anders. Es ist doch anders. Ich hatte eine gewisse Erkenntnis und Gott konnte einen weiterführen, dass man erkannt hat, Mensch, so wie ich das gesehen habe, so ist es nicht. Also, wir haben eine bestimmte Erkenntnis, wodurch auch unsere Vorstellungen geprägt werden. Und auf der anderen Seite haben wir Bilder, die wir sehen. Und man versucht, das zusammenzubringen. Dass die Bilder, die ich sehe, mit meinen Vorstellungen übereinstimmen. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann ist der andere nicht recht. Dann ist der andere falsch und dann kann ich ein Urteil über den anderen sprechen. Wir wollen eine weitere Bibelstelle lesen aus 1. Korinther 4. 1. Korinther 4, die Verse 4 und 5. Denn ich bin mir selbst keiner Sache bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, denn der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, ehe der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Also Paulus, er wurde von Geschwistern, ich weiß nicht, ob aus Korinth oder vielleicht auch von anderen, er wurde gerichtet. Es wurde ein Urteil über ihn gesprochen. Wir wissen nicht genau, also ich konnte das jetzt nicht rausfinden, woran das liegt, aber ein Prediger sagte mal so, wenn man einen Hund schlagen will, dann findet man einen Stock dazu. Und jeder Mensch, er kann zerpflückt werden. Man muss nur aus einer Maus einen Elefanten machen. Und wir wissen nicht, was über Paulus gesagt wurde, aber dass man gegen Paulus etwas gefunden hat, muss uns klar werden, über uns wird man noch eher etwas finden. Und Paulus, er bekam das mit, dass man über ihn urteilte und er sagte, ich bin mir selber keiner Sache bewusst, Gott wird einmal richten. Und er war so dankbar, dass er nicht von dem Urteil der Menschen abhängig ist, sondern er sagt, der Herr, der in das Verborgene sieht, der die Geheimnisse sieht, der die Gedanken sieht, die Beweggründe sieht, er wird einmal alles ans Licht bringen und er wird es offenbaren. Und er sagt, richtet nicht, sagte zu den Geschwistern hier, sie sollten nicht richten. Und mir wurde wieder so groß, was in Johannes 3 steht. Johannes 3, den 17. Vers, der sich an den 16. ja den Bekannten auch anschließt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Also Jesus kam nicht, um zu richten. Der Sohn Gottes, Christus, er kam nicht, um zu richten. Und wir können richten. Sind wir über Christus? Stehen wir über dem Sohn Gottes? Jesus kam nicht, um zu richten und wir können richten. Ist der Knecht über seinem Meister, dass er richten kann? Stehen wir über ihm? Wenn Jesus, der Sohn Gottes, nicht kam, um zu richten, haben dann wir, seine Knechte und seine Mägde, das Recht, die Vollmacht dazu, unseren Bruder und unsere Schwester zu richten, sie zu verurteilen. Jesus, er kam, um zu retten. Hier ist von der Welt die Rede. Wir sprechen von Brüdern und Schwestern. Sollten wir nicht einander helfen? Sollten wir nicht füreinander da sein, das Ziel zu erreichen? Wir sollen nicht Richter sein, wir sollen Samariter sein. Wenn unser, wir lesen das auch dann danach, wo er sagt, richtet nicht von dem Splitter und dem Balken. Wenn jemand einen Splitter hat, dann kann ein Richter ihn nicht dadurch helfen, dass er über ihn ein Urteil spricht. Aber der Samariter kann ihm helfen, der hingeht und den Splitter zieht. Wir sollen keine Richter sein, sondern Samariter. Warum wird heute so viel gerichtet? Ich weiß nicht, ob es recht ist. Mir kam so der Gedanke über das Gebot Jesu, du sollst nicht töten. Und durch Christus wurde das Gebot ja nicht aufgehoben, sondern er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darin ist das Gesetz und die Propheten. Und wir sagen, natürlich sollen wir nicht töten. Das ist eine Sünde, das ist gegen das Gesetz auch. Und wir denken dabei an den Leib, an den Körper. Ich habe mich so gefragt, was ist, wenn ich sage, über meinen Bruder und meine Schwester, wenn ich über ihn urteile und ihm das Heil abspreche, Wenn ich sage, er hat so und so getan, das ist kein Erlöster. Oder wenn ich sage, der hat so und so gehandelt, das ist kein Kind Gottes. Oder wenn man so und so tut wie der, dann hat man sich schuldig gemacht vor Gott. Wir sprechen dem anderen das Heil ab. Das bedeutet, wir sagen, der andere hat gesündigt. Sünde ist Trennung von Gott und Sünde ist Tod. Wenn wir jetzt sagen, der andere ist kein Kind Gottes, haben wir da nicht wohlgemerkt in unseren Augen, ja, in unseren Augen, haben wir ihn nicht zum Tod verurteilt, unserem Bruder? Oder vielleicht noch weiter, noch schlimmer, nehmen wir an, dass ein Bruder und eine Schwester, die Gott von ganzem Herzen dient, und wir verurteilen den und verletzen dadurch den anderen so sehr, dass der andere alles über Bord wirft und in die Welt geht. Der Bruder und die Schwester, die hatten Leben aus Gott und wir haben dazu beigetragen, dass dieses Leben nicht mehr da ist. Haben wir damit nicht eine große Schuld auf uns geladen? Haben wir nicht dazu beigetragen, dass der andere geistlich tot ist? War so ein Gedanke, der mir kam. Der andere, der Bruder und die Schwester, wie schnell ist ein Urteil gesprochen? Und wie großes Unheil kann damit angerichtet werden, das vielleicht nicht mehr gut zu machen ist? Wollen wir vielleicht auf unser großes Vorbild zu sprechen kommen, auf Christus, auf Jesus? Er wurde auch verurteilt. Er wurde unschuldig veruntreut und er war wirklich vollkommen unschuldig. Aber es gab angesehene Männer, es gab Schriftgelehrte, es gab die geistliche Führung des Volks, die suchten einen Grund, warum er schuldig sein sollte. Und wisst ihr, sie haben Gründe gefunden. Und dann sieht man doch, zu was ein Mensch in der Lage ist. Und dass natürlich etwas anderes dahinter steckt. Selbst über den Sohn Gottes hat man Gründe gefunden, warum er schuldig ist und des Todes würdig. Und man hat ihn verurteilt und nicht nur das. Man ist zu einem anderen gegangen. Man hat andere aufgewiegelt, sodass zum Schluss alles schrie, Kreuzige, Kreuzige. Ungerecht verurteilt, unschuldig. Aber in den Augen der Schriftgelehrten war es ein gerechtes Urteil, ein gutes Urteil. Aber Gott sagt in Offenbarung 1, Vers 7, dass diese Menschen auch einmal sich dafür werden verantworten müssen. Ein jeder wird sich verantworten müssen und der Herr wird einmal für Recht sorgen. Ich sagte, dass diese Krankheit ansteckend ist. Wie meinte ich das? Mir sind zwei Wege eingefallen. Erstens, der eine spricht ein Urteil über den anderen, sagt so, wie der macht, das ist nicht richtig, wie der redet, ist nicht richtig, was er tut, ist nicht recht. Und man geht zum anderen. Und das ist ja das Richten, was Gott verurteilt. Das hinter dem Rücken, das hintenrum. Man geht hin und verurteilt den anderen. Man geht zum anderen und sagt, schau mal, wie der so und so und hier, da und jenes, das ist doch nicht richtig. Und der andere sagt, ja, du hast recht, das ist wirklich nicht richtig. Und schon denkt man genauso. Die andere Seite, die mir einfiel, und das war mir ja nicht so bewusst, muss ich sagen, der eine richtet über den anderen und sagt, er macht so und so. Und es kommt zu den Ohren desjenigen, über den geurteilt wird. Und der sagt, der soll mal schön auf sich selber schauen, wie er tut. Und verurteilt den anderen. Und so verurteilt man sich gegenseitig. So urteilt ein Bruder über den anderen und eine Schwester über den anderen. Gott sagt, wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Wir sollen nicht verurteilen, sonst werden wir einmal verurteilt. Und wer möchte einmal vor Gott, dem Richter, stehen? Gott hat das Wort gegeben, das uns hier auf Erden zeigen soll, das uns zurechtbringen soll, das uns überführen soll. Nach dem Wort Gottes sollen wir uns richten lassen, damit wir einmal nicht gerichtet werden. Und die Sünder, sie werden einmal gerichtet werden vor Gott. Und hier heißt es, die, die was richten, die werden einmal gerichtet werden. Und das sieht man doch, wie ernst auch diese Sache vor Gott ist und wie Gott das Ganze auch ansieht. Wie ganz anders, wenn die Liebe im Herzen ist, die in Sanftmut miteinander umgeht, einander unterstützt und behilflich ist und selbst wenn man etwas sieht, in Liebe vielleicht dafür betet, vielleicht vorsichtig darauf hinweist. Und wie wohltuend kann das sein? Die Frage, die sich mir stellte, was bringt es eigentlich? Oder wem bringt es eigentlich etwas, wenn ein Urteil gesprochen wird über den anderen? Wenn wir vielleicht auf unser Gleichnis gehen vom Pharisäer und vom Zöllner. Der Pharisäer, was hat es ihm gebracht, dass er ein Urteil sprach über den Zöllner? Hat es ihn weitergebracht? Hat es ihn vor Gott gerechter gemacht? Hat es ihn vielleicht ein anderes Bild gerückt vor Gott? Hat es das Urteil Gottes in irgendeiner Weise zu seinen Gunsten beeinflusst? Wir müssen sagen, nein, alles nein. Der Zöllner, über den das Urteil gesprochen wurde, hat es ihm irgendwas gebracht? War es ihm eine Hilfe? War es ihm zum Trost, zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Ansporn? Hatte er da das Gefühl, ja, ich will noch weiter Gott dienen, noch mehr, noch ernster? War es ihm eine Hilfe? Wir müssen auch sagen, nein. Gehen wir weiter zu Gott? War es Gott zur Ehre und zum Preis und zum Ruhm? Müssen sagen, nein, war es nicht. Hat es das Geistliche irgendwie gefördert? Wurde die Gemeinde dadurch weiter gebaut? War es eine Hilfe für Gott? Auch nein. Wir müssen sagen, es war auch für Gott nichts. Wenn wir jetzt das Urteil nehmen, wenn ein Urteil gesprochen wird, wenn es demjenigen nichts bringt, der das Urteil spricht, und demjenigen nichts bringt, der verurteilt wird, und Gott nichts bringt, dann sollte man es lassen. Wenn es für niemanden etwas bringt, sollte man es lassen. Ihr Lieben, wir wollen uns doch auch das Wort zu Herzen nehmen. Es ist nicht meine Erfindung. Wir lesen hier, Jesus selber sagt, wer richtet, wird gerichtet werden. Ein ernstes Wort. Und es ist nicht unsere Aufgabe, den Nächsten zu richten. Gott kann das viel besser beurteilen. Er sieht alles viel besser. Er weiß alles viel besser. Und er wird schon für Recht sorgen. Er wird schon, selbst wenn es einmal in Ewigkeit ist, das gerechte Urteil sprechen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, einander in Liebe zu begegnen, füreinander da zu sein, einander mit Handreichung zuvorzukommen. Und wir sollen doch auch bedenken, dass wir einmal für jedes unnütze Wort, was wir geredet haben, uns einmal verantworten müssen. Und zwar ein jeder selbst für das, was er gesagt hat, ein jeder selbst für das, was er getan hat und nicht für das, was der andere gesagt oder getan hat. Und lasst uns doch auf der Hut sein. Der Feind, er sucht jede Möglichkeit, um Schaden anzurichten. Mir ist es so bewusst geworden in den Gedanken. Wie schnell ist das passiert? Man fährt auf dem Weg zur Arbeit, man denkt über die Gemeinde, dann denkt man über jemanden und ein Gedanke ist da, schau mal, wie der, und schon geht's los. Der Feind, er ist bemüht, Schaden anzurichten, vor allem in der Gemeinde Gottes, die ihm ein Dorn im Auge ist. Er versucht, Schaden anzurichten, wo er kann und fängt in den Gedanken an und noch mehr mit der Zunge. Wir wissen über die Zunge, ich will darüber nicht sagen, was da alles passieren kann. Und der Herr, er möge uns doch helfen. Er möge uns gnädig sein, beistehen, dass wir uns gegenseitig nicht verletzen, dass wir einander eine Hilfe sind, dass wir füreinander da sind, dass wir uns doch gegenseitig erbauen, dass wir doch Gott gemeinsam näher kommen, dass wir als Gemeinde näher kommen. Ich dachte so an den Montag. Wir waren jetzt wieder zusammen, um für einen Ältesten zu beten. Wir waren zusammen, um für die Einheit zu beten, auch für uns hier am Ort. Und das Gebet war, Herr, wirke doch Einheit. Und Gott sei Dank, wir dürfen das von Gott erwarten. Wir können das Anliegen vor Gott bringen und Gott will und er hört auch Gebet. Aber im Gebet wurde immer wieder zum Ausdruck gebracht, Herr, zeige uns, was wir von unserer Seite tun müssen. Wenn irgendwas im Weg steht, dass du doch wirken kannst. Ich denke, nicht zu richten ist ein guter Ansatz. Es wird eine große Hilfe sein. Wenn wir nicht einander richten, nicht übereinander Urteile sprechen, der eine über den und der zurück und wie auch immer zusammen und stattdessen füreinander beten, wenn wir, auch wenn wir irgendwas sehen, was unserer Erkenntnis nach nicht ganz passt, sein sollte, selbst wenn dann, lasst uns doch füreinander beten, lasst uns doch gegenseitig ermutigen und füreinander da sein. Und ich bin mir überzeugt, Gott wird seine Hilfe schenken. Der Herr wird seinen Segen dazu geben und er wird Einheit wirken, wenn wir von unserer Seite auch unseres tun. Und der Herr möge uns doch helfen dazu, er möge uns gnädig sein, dass wir auch wirklich füreinander beten, füreinander da sind, in Wort und in Tat. Amen.